Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Heute in zwei Tagen stehen wir ganz kurz davor, die ersten Pfahle im Alley Pally fliegen zu sehen. Bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls, gibt es heute das Warm-up, ausnahmsweise mal zwei Tage vor Beginn der WM. Die letzten Jahre haben wir immer einen Tag vor Start aufgenommen. Aber dieses Jahr ist ja irgendwie alles anders. Wir fangen ja an einem Sonntag an. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben euch den Samstag nochmal Shortleg frei. Und dann ab Sonntag gibt es die volle Dröhnung. Ja, das Ganze heute als Trio. Mein Vater begrüßt euch zum Warm-up und freut sich auf Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo, ja, so langsam geht die Vorfreude auch bei mir nach oben.
Ja, und nach langer Zeit wieder dabei, der vermisste Sohn, du hast ihn selbst beeindruckt. Benny Schert. Hi, Benny.
Guten Abend, das kribbelt bei mir auch und ich freue mich, wieder zurück zu sein.
Wir sind heute und die ganze WM über live hier auf YouTube und wie immer auf der Aufruf an euch. Beteiligt euch gerne über den Chat. Wir werden eure Beiträge mitlesen und wenn es passt, dann natürlich auch in die Sendung mit einbringen. Das haben wir in den letzten Jahren so gemacht und es hat riesengroßen Spaß gemacht und ich denke, das können wir dieses Jahr einfach auch genauso weiterführen. Diese Folge und alle weiteren Folgen gibt es auch im Real Life natürlich auf den verschiedenen Podcatchern, wie zum Beispiel Spotify, aber der Daten-YouTube-Channel. Da gibt es das live, aber auch natürlich auch auf Abruf und während der WM gibt es dann auch natürlich extra Content, zum Beispiel Interviews von vor Ort von Kevin, die werden auch dann dort hochgeladen, ohne Druck aufzubauen, Kevin.
Ja, ne? Wir wissen ja, dass wir die Sieger immer kriegen, die eines Spiels. Und ich gebe mir natürlich auch Mühe, dass es gerade im deutschsprachigen Bereich auch mehr ist. Ich fliege am Montag und dann schauen wir mal, was möglich ist bis einschließlich Sonntag, den 22. Dezember.
Ja, dies Jahr auch da anders, ne? Die Interviewsituation wird ein bisschen angepasst. Die PGC soll wohl mit eigener Kamera alle Pressekonferenzen abfilmen und da kann nicht jeder seinen eigenen Aufbau da mehr machen, wie es in den letzten Jahren war. Wahrscheinlich einfach zu viel geworden. Wahrscheinlich ist es auch Littler Schulz aus den letzten Jahren.
Ja, Littler Sherrock, Fragezeichen. Interessant ist immer auch die Geschichte, wer am Ende diesen Feed tatsächlich kriegt. Also ich glaube, was ich so mitbekommen habe, muss man schon akkreditiert sein, um das dann zu kriegen. Also ich bin gerade noch am Rätseln, das werden wir dann vor Ort erfahren, ob man wirklich nur den Link zu diesem Videofeed kriegt, wenn man auch tatsächlich da war und an dem Tag entsprechend akkreditiert war, oder ob man einfach nur für die WM an irgendeinem Tag akkreditiert sein muss. Da schauen wir mal, wie sie es machen werden.
Werden wir gespannt sein, wie es dann losgeht am Sonntag. Oder spätestens dann, wenn du vor Ort bist, dann wissen wir mehr. Ja, lass gerne ein Abo da, ein Follow da. Wir stehen kurz vor der 2500er Marke, glaube ich, hier als Abonnenten auf YouTube. Wir haben jetzt ja auch gestern die Teilnehmervideos veröffentlicht, wo wir die Teilnehmer kurz vorgestellt haben in drei verschiedenen Videos. Also alle 96 Teilnehmer nochmal kurz mit deren Quali-Werdegang oder auch dem Jahr zusammengefasst insgesamt. Nächsten Jahr wird es dann noch länger, 128, vielleicht wird es dann noch ein weiteres Video geben, aber auch da nochmal die Empfehlung, schaut da gerne rein. Wir wollen heute natürlich schauen auf den ersten Abend am Sonntag, aber wie in den letzten Jahren blicken wir auf die Spieler, die wir nicht sehen werden bei dieser WM und da sind ja einige mit dabei, muss man sagen, einige große Namen auch mit dabei und sicherlich auch einige Fans, die ein paar Tränen verdrücken, dass sie deren Heroes nicht sehen. Benny, fangen wir mal bei dir an. Welcher Spieler wird der sein, den du bei dieser WM am meisten vermissen wirst?
Ich glaube, am meisten vermissen werde ich tatsächlich den most obvious Namen wahrscheinlich, Steve Beaton, der ja in seinem letzten Jahr jetzt leider nicht nochmal bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Hat es ja auch über den PDPA Qualifier nicht geschafft. Und trotzdem muss ich sagen, es war dann ja verhältnismäßig, glaube ich, auch knapp. Es war kein schlechtes Jahr. Er beendet seine Karriere nicht sicherlich auch irgendwie auf dem Zenit, aber er kann sich nicht vorwerfen, dass er nicht bis zum letzten Moment auch noch solide Ergebnisse eingefahren hat. deswegen ja grundsätzlich sehr schade, dass er nicht dabei ist. Ich glaube, er wäre durchaus auch noch konkurrenzfähig gewesen, gerade wenn man sich so die anderen größeren Namen auch anschaut, die jetzt die WM verpasst haben. Da wäre er sicherlich auch noch am ehesten konkurrenzfähig genug gewesen, um vielleicht sogar auch ein Spiel im Ellipelli nochmal zu gewinnen.
Herr Kevin, 34 WM-Teilnahmen vorgewehren ist gewesen. Das ist ja eigentlich eine abstruse Zahl, wenn man sich überlegt, wie stark die Konkurrenz auch in den letzten Jahren gewesen ist und auch immer stärker wird. Im Zug hat jetzt ja auch abgeben und dann zur Seniors-Tour wechseln. Da wird er wahrscheinlich einer der Besten dann sein.
Ist anzunehmen, ja. Und das spricht auch dafür oder für ihn, dass diese Tourkarte, also dass er sie wirklich aktiv abgeben muss. Also dass er in den Top 64 ziemlich sicher auch geblieben wäre.
Ja, absolut. Ich denke, da haben wir gleich noch andere Namen, die sich das gerne auch so gewünscht hätten, dass sie noch in den Top 64 geblieben wären. Ja, machen wir vielleicht da weiter. Ich schmeiß mal einfach einen Namen rein, Benny. Mervyn King, der hätte gerne noch die Tourkarte. Der würde gerne weiterspielen. Der möchte noch nicht seine Karriere beenden. Aber bei ihm wissen wir, die Tourkarte, die ist weg.
Ja, irgendwie auch ein komisches Jahr. Ich hatte sogar in den letzten Monaten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber schon das Gefühl, dass da doch auch der ein oder andere Sieg noch bei rumgekommen ist und er sich vielleicht sogar noch in der Ellipelli spielen konnte. Deswegen, für mich auch etwas verwunderlich, dass es am Ende sogar tatsächlich nicht gereicht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert dann? Du hast schon gesagt, es könnte eng werden jetzt auch mit der Tourcard. Der wird wahrscheinlich seine Tourcard verlieren. Ja, was passiert dann? Nutzt er tatsächlich nochmal die Q-School als Chance oder eher nicht? Die Frage können wir uns, glaube ich, jetzt bei vielen Namen stellen. Wir werden gleich sicherlich auch über einen Whitlock reden, über einen Van der Voort, der, glaube ich, ja auch einen anderen Weg einschlägt. Und bei Mervyn King frage ich mich das ehrlicherweise auch. Ich sehe ihn von seiner etwas ungestümen Art her auch nicht so, als wäre das jetzt selbstverständlich, dass er diese Q-School mitnimmt. Er ist da ähnlich drauf wie ein Menzo Suljovic. Wenn der mal diese Karte verliert, ich glaube nicht dran, dass er es nochmal versucht.
Kevin, was sagst du?
Schwierig einzuschätzen. Gerade weil er ja jemand ist, der, glaube ich, auch noch, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr gesagt hat, glaube schon, dass ich noch eine Rolle spielen kann und so weiter. Also ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, dass wir ihn dann nicht mehr sehen. Also ist natürlich, also bei Van der Voort, da glaube ich auch, dass er dann jetzt erstmal nicht spielt. Ist ja, glaube ich, auch jemand, der da als TV-Experte, glaube ich, gut gebucht wäre. King sehe ich schon eher bei der Q-School. Bei Whitlock bin ich mir tatsächlich auch nicht so richtig sicher, was da dann jetzt kommt oder ob der eher in das Management seines Sohnes dann irgendwie schlüpft.
Ich glaube tatsächlich bei Van der Voort steht doch, glaube ich, sogar schon einen Vertrag mit der Seniors Tour im Raum, glaube ich. Ich glaube, da gab es sogar schon irgendeine Zusage, dass er nächstes Jahr gerne Seniors Tour spielen würde.
Sie sind ja auch nicht so international. Also
genau.
Es war dann mal ein Roland Scholten, dann waren der ein oder andere Spieler aus der USA und dann, ja, Manny Bilder, ne, der dann dazu geholt wurde und gerade in puncto Internationalität, um sich auch irgendwie besser verkaufen, vermarkten zu können, würde der ein oder andere Name da schon gut tun und ich würde es ihm jetzt nicht verdenken.
Das sind auf jeden Fall bekannte Namen, die in den letzten Jahren die Tour auch geprägt haben. Ich denke, das sind so die Größen bei Van der Voort, wissen wir ja auch. Da war die letzten Jahre ja auch nicht so, dass er wirklich viel Lust hatte, auch auf Start irgendwie. Ne? Also bei den anderen, bei Mervyn King, Benny, du hast ja auch gesagt, der kam auch nochmal auf irgendwie die letzten, die Wochen, die waren besser. Aber Simon Whitlock, ja, war es eher so ein schleichender Prozess wahrscheinlich.
Yeah.
Da müssen wir natürlich den Spieler erwähnen, der höchstplatzierte Spieler, der Order of Merit ist, der dieses Jahr nicht mit dabei ist. Und das ist José de Sousa als Nummer 40 der Welt.
Ja, aber auch eine ähnliche Entwicklung, wie du sie bei Whitlock beschreibst. Ne? Ein Spieler, der in der Corona-Zeit aufgekommen ist, der vielleicht auch von vielen Turnieren ohne das große Publikum irgendwie auch profitiert hat. Und Ja, ein Major-Sieger, der 3 Jahre danach noch nicht mal bei der WM ist.
Ja, und auch wieder ein ganz seltsames Jahr. Da ging über weite Strecken gar nichts zusammen. Und dann kam dieses, ich glaube, dieses eine Proto-Turnier, wo er dann diesen tiefen Run geschafft hat, wo dann auch ein paar hunderte Averages, glaube ich, sogar dabei waren. Aber danach ging es dann gefühlt genauso weiter wie vorher. Ganz kurios. Und ich sehe da auch gar nicht den Punkt, wo es dann schlechter wurde. Das war einfach wirklich so eine punktuelle Entwicklung immer weiter in die Richtung seit seinen großen Erfolgen, die sich so eigentlich, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, was der Downfall des José de Sousa so sein soll.
Ja, irgendwas von der Verletzung war irgendwie mal zu lesen und dass jetzt der Wurf auch ein bisschen anders aussieht, aber genaues kann ich jetzt auch nicht sagen.
Viel wurde auch Corona reingeworfen, ne?
Mhm. Stimmt, ja. Ja, er war Corona, Mensur war derjenige, bei dem das angeblich mit der Impfung so gewesen ist, ja.
Ja, ist nur 40. der Welt. Das ist schon Wahnsinn. Auch am Ende war es noch besser, der Grand Slam-Sieger von 2020, aber er hat dann auch nicht gereicht, auch beim PDPA-Qualifier dann nicht mehr. Ja, Kevin, wir müssen auch über deutschsprachige Spieler reden, die man oft bei der WM gesehen hat, aber auch in diesem Jahr nicht serviert. Aus Österreich, muss man sagen, der World Cup-Finalist ist dieses Jahr nicht bei der WM mit dabei.
Ja, Roby John Rodriguez. Bei dem ich das auch schade finde, Wahnsinn, bei dem, wenn man sieht, was er 22 gespielt hat mit dem World Matchplay, dem starken Erfolg über Johnny Clayton und dann einfach ein 23 zum Vergessen, mal abgesehen vom World Cup. Ich finde, gerade wenn er auf der Bühne auftaucht, auch beim Grand Slam, macht er einem auch Spaß und man denkt sich so, Mensch, das ist ein Spieler, der echt auch zocken kann und einfach Dartspieler durch und durch ist, aber es ist dann nicht das erste Mal, dass er die WM verpasst und dass dann auch der Gang zur Q-School einfach ansteht.
Ja, der erneute, muss man sagen, ne? Mhm. Erneute Gang. Er hat es aber auch direkt dann damals geschafft, wird sicherlich auch in diesem Jahr einer der Favoriten sein. Ja.
Ja,
ich traue ihm das schon zu, eigentlich bei der Q-School. Ja, Benny, dass er da zieht, wenn er wirklich möchte, ne? Das ist die Frage.
Ich glaube auch, also für mich ist jetzt, also es war ja verhältnismäßig auch knapp mit Platzierung 71, glaube ich, am Ende. Und es spricht doch auch noch genug für Roby in meinen Augen. Gerade in den ersten Runden habe ich da echt viele gute Matches auch gesehen. Auch dann Phasen, wo man denkt, guck mal, spiel das mal 10 Minuten, Viertelstunde dann auch mal auf der Bühne. Dann kann es auch mal auf der Bühne wieder funktionieren. Aber so oft war dann eine riesige Diskrepanz zwischen dieser ersten und zweiten Runde auf der Pro-Tour und kein einziger richtiger Run mal dabei. Das reicht einfach irgendwann nicht mehr. Und ja, aber ich stimme auf jeden Fall zu. Also bei der European Q-School sehe ich da ganz gute Chancen für ihn, dass es zurück auf die Tour geht. Und ja, man kann es ihm nur wünschen, weil also in meinen Augen gehört er definitiv weiter auf die Tour.
Ja, ein Deutscher, der bei der WM vor Ort sein wird, wie in den letzten Jahren auch. Das ist Max Hopp, nur nicht als Spieler, wieder als Experte. Auch da stellt sich die Frage, Kevin, wo geht der Weg hin?
Ich bin ein eigenes Unternehmen als Person, als Spieler mit meinen Erfolgen der Vergangenheit. Ich spiele Exhibitions, ich kommentiere, ich gehe in den Robinson Club, ich tu dies, ich tu das, aber so richtig ernsthaft spielen tue ich halt nicht und weiß auch nicht, ob ich mir das wirklich noch so antun möchte. Und also den Eindruck habe ich halt. Und dann kann das auch mal reichen über eine Super League, wobei da eben einfach auch die Konkurrenz entsprechend stärker wird. Er hatte, ich sag mal, 7, 8 gute Minuten in diesem Achtelfinale gegen Kai Gotthard, wo du dann wirklich gemerkt hast, ah, okay, auch da ist das Potenzial da, aber er schöpft es halt nicht voll aus. Und da werden dann auch immer wieder noch Trainingsbilder gepostet, wo er eine 180 wirft und so weiter. Aber ich glaube, der letzte Punch oder das letzte, okay, ich mache das, was andere gemacht haben und gehe in die entsprechenden kompetitiven Bewerbe und lass dann halt mal ein paar andere Sachen, die mir mehr Geld bringen würden, links liegen. Die sind halt dann so, das sehe ich nicht so richtig. Und dann ist das halt jetzt die, oh Gott, Ende 21 war das da die letzte WM, die er gespielt hat?
Ich glaube schon,
weil das gegen Mathers, ne? Mathers hat er gewonnen und dann gegen King, war das wieder King?
Das kann sein.
An einem Samstagnachmittag, also wäre dann jetzt die vierte WM nacheinander ohne Max Hopp.
Ja, ich glaube, da stellen sich auch vor diesem nächsten Jahr echt viele Fragen. Ne? Ich meine, lass uns zusammen auf die Next-Gen-Tour schauen. Wo er dann spielen müsste. Und du hast schon absolut richtig gesagt, Kevin, er ist kein Vielspieler. Er ist jetzt nicht der Liam Mandel-Lawrence, der SDC, WDF und bestenfalls dann noch das ein oder andere Next-Gen-Wochenende mitnimmt. Er hat dann eben drei Viertel der Challenge-Tour-Events mitgespielt, die Super League, und das war's dann. Und ich habe das Gefühl, er hat sich da so ein bisschen, ich will das nicht bewerten, aber er hat sich da so ein bisschen sehr gemütlich gemacht, auch zwischen dem Expertenjob und dem Profitum. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen auch der Hunger, dieser Hunger und der Bock weg, da auch wirklich auf ganz höchster Ebene wieder stattzufinden. Und ja, ich finde es sehr schade, weil immer mal wieder hat er ja auch wieder aufblitzen lassen. Es könnte gehen vielleicht, wenn man ihm einfach auch mehr Spielpraxis gibt. Ich würde es ihm wünschen. Und ja, aber ich sehe da jetzt gerade noch nichts, was in die Richtung zeigt.
Ja, weitere Namen, die fehlen, zum Beispiel ein Devin Peterson, der ja seinen Qualifier nicht mehr so ausnutzen kann wie in den Jahren zuvor. Da war jetzt ein Carolison stärker, auch Peter Vaciuri war aber viel näher dran. Paul Lim haben wir gesehen bei der WDF-WM. Tolle Story, hatten wir ja am Montag ja auch besprochen. Dieses Jahr bei der PDC-WM nicht mit dabei. Die Asian Tour ist wahrscheinlich einfach mittlerweile auch zu breit aufgestellt, dass er da, obwohl da viele Plätze ja ausgespielt werden, dass es dann reicht. Ja, und ein interessanter Name, den ja immer viele nochmal herbeisehen, ist natürlich Adrian Lewis, Kevin.
Hätte den PDPA-Qualifier spielen können, hat ihn nicht gespielt. Gab ja jetzt auch einen Besuch von Elmar Paulke über die Road to Ali Pally. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er gut aussah, dass er positiv wirkte, dass ihm die Auszeit gut getan hat. Und dann gab es ja nochmal irgendwie eine andere Geschichte, wo, wer war das denn, Barry Hearn oder wer gesagt hat, dass man ihm jetzt nicht den roten Teppich ausrollen wird und jetzt ihm da irgendwie keine Ausnahmen oder irgendwas ihm da gibt. Und dann hat er das zitiert auf X und gesagt, ich habe auch nie irgendwas gefordert.
Ich habe es gesehen, ich habe es mir angeschaut. Mhm. Fand auch, dass er gut aussah, war locker, gelöst, und ich glaube, dass ihm die Pause, wie er auch gesagt hat, gut getan hat. Und er hatte eben die Rückkehr in die Q-School für 2026 dann auf sich gestellt. Ja. Und auch eins noch gesagt, er musste ja alles erarbeiten.
Ja, es gibt ja Beispiele von Leuten, die immer gesagt haben, ich werde zurückkommen, ich komme auf jeden Fall zurück. Und dann haben Versuch A, B und C nicht geklappt. Also jemand, den ich da sofort vor Augen habe, ist halt Paul Nicholson, der das immer wieder gesagt hat, der dann auch auf der European Tour derjenige war, wenn mal ein Match irgendwie ausgefallen ist, weil jemand erkrankt war oder irgendwas passiert ist, dann kam Paul Nicholson auf die Bühne und hat nochmal eine Exhibition quasi für die Leute gespielt, dass die nochmal was haben. Und er war dann jemand, bei dem, der dann irgendwann auch nicht mehr gesagt hat, zumindest habe ich da nichts mehr gelesen, ich mache das nicht mehr, aber der es halt einfach irgendwann nicht mehr gemacht hat. Und da ist halt dann die Frage, viele sagen, der Lewis, das ist so ein Talent, so ein Potenzial, wie auch immer, der muss doch nochmal zurückkommen. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, wenn du mal wirklich raus warst.
Ja, er wird ja, soweit ich weiß, ja auch die Modus Super Series dann hin, wird er mal im kommenden Jahr zumindest mitnehmen. Das heißt, da können wir uns ja tatsächlich auch ein bisschen zumindest ein Bild machen, wie es spielerisch um ihn steht. Ich bin da sehr gespannt, aber ja, sehe das Beispiel Paul Nicholson auch. Ich meine, der stand doch sogar zwischenzeitlich dann nochmal mit einer Tourcard wieder sogar auf der European Tour in einem Halbfinale, hat dann die Tourcard aber, glaube ich, auch wieder verloren und war dann während der Corona-Zeit auch mal bei der Modus Super Series. Hat aber dann auch den größten Teil eben ja als Experte verbracht und ja, fühlt sich da ja bis heute wahrscheinlich auch sehr wohl.
Er macht's halt jetzt, also er hat halt jetzt nur noch die Schiene. Nicholson ist halt jetzt Experte für diverse und wird auch bei der WM wieder bei Talksport kommentieren. Das ist auch etwas, was ich allen empfehlen kann. Also für mich ist es halt eine coole Geschichte und auch für andere
Kevin Kruse rausgeflogen. Machen wir mal weiter, da kommt gleich bestimmt dazu. Schauen wir mal kurz auf die. Wir lassen das Bild einfach so weiterkippen, kommen wir einfach wieder zu, sonst verschiebt sich das zu sehr. Wir machen einfach weiter, wir beide. TalkSport wollte Kevin sicherlich empfehlen. Kann ich auch nur empfehlen, wer da das auditiv verfolgen möchte, der kann das gerne tun. Das ist ja auch frei empfangbar. Und die sind dann auch live vor Ort, haben die Kommentatorenkabine. Bisschen ja anders platziert als die Experten von Sky Sports jetzt, aber auch sind da quasi mitten auch in der Halle. Also auch eine coole Erfahrung für Leute, die sich das mal anhören. Das sind super Leute wie Chris Mason, Paul Nicholson, ich glaube Chris Murphy hat das auch als Kommentator oft gemacht. Also da sind wirklich sehr viele mit da, als Know-how da am Start. Genau, ich hatte noch jetzt ein, zwei weitere Namen. Es sind jetzt nicht die großen Namen. Benny, Boris Pitschma fand ich überraschend und sehr überraschend, muss ich sagen, und auch enttäuschend. Andy Bartens.
Ja.
Ist mit dabei. Also hätte ich mir niemals vorstellen können, dass der es in seinem ersten Jahr nicht zur PDC-WM schafft.
Ja, wirklich irre. Also bei der WDF-WM ja wirklich alles kaputt gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Er war wirklich, wirklich eine Welt über dem Rest dieser WDF-WM letztes Jahr. Und hat ja auch die Tour komplett da dominiert. Kommt dann auf die Pro-Tour, zeigt ein paar vielversprechende Leistungen. Tat sich ehrlicherweise aber von Anfang an auch etwas schwer. Dazwischen aber immer wieder diese Momente, wo man denkt, jetzt könnte er explodieren. Jetzt wieder dieser 105er Average oder was. Jetzt kommt der Bartens, den wir kennen. Aber ja, es sollte bisher nicht sein. Und ich hätte auch mit einem ähnlichen Weg vielleicht bei ihm wie bei Thibaut Tricol gerechnet, dass er auch relativ schnell auf der Tour ankommt. So war es aber bisher nicht. Und das hat mich auch sehr gewundert tatsächlich.
Ja, und Borghuis hat natürlich freiwillig verzichtet, hat ihr WM-Triple bei der WDF perfekt gemacht am letzten Sonntag. Heute kam aber Gerüchte, dass sie zumindest Q-School spielen möchte im nächsten Jahr. Natürlich die Frage, wie geht sie es an? Lässt sie das quasi laufen, nur um dann nachher auch ein bisschen Challenge Tour spielen zu können? Es klang jetzt ja in den letzten Interviews, die sie über das Jahr hinweggegeben hat, nicht so, als ob sie wirklich voll auf die Tour hat. Die möchte aber trotzdem, ja, Challenge Tour war natürlich auch sehr interessant. Wir hatten eine Lorin Verlöwen dieses Jahr, die ja als erste Frau dann auch auf der Tennis-Tour erfolgreich war. Nabor Greaves muss man das wahrscheinlich auch zutrauen.
Ja, definitiv. Man müsste es ihr zutrauen. Ich bin auch gespannt, ob sie tatsächlich dann auch die Tage komplett mitnimmt oder wie es Nico Springer ja zum Beispiel auch im vergangenen Jahr noch gemacht hat, eben einen Tag vielleicht mitspielt und dann den Rest eben nicht mitspielt. Ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt hat sie dreimal die Women's World Championship gewonnen in Lakeside, hat das alles dominiert, gefühlt fast ohne Satzverlust, und ich habe auch den Eindruck, dass sie da so ein bisschen, also beim ersten Titel und beim zweiten Titel habe ich sie deutlich euphorischer erlebt, und könnte mir ahnen, dass sie sich jetzt vielleicht auch eine neue Herausforderung sucht. Also ich fände es tatsächlich sehr cool, und für die Tour wäre es eine riesige Bereicherung, weil beim Grand Slam hat man ja zumindest gesehen, dass sie definitiv konkurrenzfähig wäre, und ich bin mir sicher, sie würde sich auch gut akklimatisieren können auf der Tour. Oder wie siehst du es?
Ja, nee, absolut. Also ich glaube, was halt bei ihr das noch so ist, die Sache, dass sie eigentlich irgendwie nicht so die große Lust hat, gegen Männer zu spielen. Ne? Und man bei der WDF und auch auf der Women's Series mit Abstrichen vielleicht spielen gegen Sherrock oder von Lund wird sie einfach nicht gefordert. Also sie muss halt auch nicht ihr bestes Game zeigen. Ne? Und deswegen bin ich der Meinung, wenn sie wirklich ihr Spiel weiter nach mal oben bringen will, die nächsten Jahre, dann muss sie diese Turniere spielen, Challenge Tour, Development Tour hat sie dieses Jahr auch schon mitgespielt ein bisschen öfter, und da war sie auch durchaus sehr erfolgreich, und ich glaube, sie hat Proto-Niveau, ne? Also, aber es kommt darauf an, ob sie es wirklich will. Wenn sie den Schritt geht und einmal sagt, ja, ich möchte auch auf Tourcard gehen, ich will mich messen mit den besten Spielern auch, dann glaube ich schon, dass sie eine solide Top 64 Spielerin werden kann, vielleicht sogar mehr. Ja. Okay, dann freuen wir uns, dass der Cam wieder da ist, und schauen jetzt dann eben auf den ersten Abend. Ich denke, wir haben alle Spieler benannt, die dieses Jahr nicht mit dabei sind, zumindest die wichtigsten. Ich meine, da haben wir jetzt auch oft drüber geredet, wer die Tourkarte verliert und so weiter. Ich meine, klar kann man jetzt auch einen Adam Gafflers nennen. Ja. Die Deutschen, klar, Daniel Klose Die Tokat ist weg, den Pascal Ruprecht, das konnte sich auch nicht qualifizieren für die WM, aber von den bekannten Namen, glaube ich, haben wir jetzt alle drin. Und dann können wir jetzt wirklich schauen auf den Sonntag, denn dann geht's eben los. Benni, wir hatten das am Montag auch schon in der großen Runde besprochen. Ein bisschen komisch fühlt sich das schon an, ne? Dass ein Sonntag in der Startelf ist. Aber es wird wahrscheinlich an der Stimmung nichts viel ändern, oder was denkst du?
Nee, ich denke auch nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass ein paar doch auch spannende Partien an diesem ersten Abend warten. Ich meine unter anderem das erste Auftreten eines Schweizers im Ellipelli. Und ich glaube, wir können das ein oder andere auch etwas knappere Spiel erwarten. Also auch von den Partien her freue ich mich da sehr drauf, was da am ersten Abend schon passiert.
Und dann nehmen wir noch rein. Also die Bild wird sich ja wahrscheinlich nicht ändern. Der Sponsor Paddy Power ist gleich geblieben. In den letzten Jahren hatten wir da immer wieder Veränderungen mit Kazoo. Dann das sehr geniale Bild, das Bühnenbild damals von William Hill mit das Beste wahrscheinlich. Obwohl Paddy Power irgendwie hat das was für mich. Also Kazoo fand ich ganz furchtbar. Da ist gegeben, aber Paddy Power irgendwie ist schon ganz cool. Freue ich mich drauf. Es geht los, Kevin. Mit dem Spiel Thibaut Tricol gegen Joe Comito. Wir haben jetzt ein bisschen am Montag darüber geredet, aber nochmal da deine Einschätzung.
Ja, Tricol hat ja eine entsprechende Entwicklung gemacht. Ne? Letztes Jahr das WM-Debüt gegeben, sich mit dem ein oder anderen starken Run dieses Jahr angeboten. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so erfahren auf der Bühne, aber ganz prinzipiell ja doch dann auch wieder, gab es ja auch diesen Run bei der WDF-WM etc. Also wenn das Nervenflattern auf der großen Ellipelli-Bühne nicht ganz so groß ist, dann sehe ich da eigentlich einen ungefährdeten Sieg von Tricol. Also das kann auch ein schnelles 3-0 geben.
Benni, auch bei dir 3-0?
Ich sehe ehrlicherweise auch ein 3-0. Also wahrscheinlich hätte ich letztes Jahr noch gesagt, dass es vielleicht, dass Comito vielleicht noch einen Satz gewinnt. Aber also dafür war Tricol dieses Jahr so stark. Auch auf der Bühne hat er seine Akzente setzen können schon. Ich sehe die Entwicklung bei Tricol echt sehr, sehr positiv. Und ich glaube auch, dass er nächstes Jahr noch ein bisschen was draufsetzen kann. Das macht richtig Spaß. Und ich sehe jetzt hier nicht den Waterboy ihn jetzt diesen Sieg gefährden. Und ehrlicherweise sehe ich Tricol auch einen Satz gegen Humphries gewinnen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Gucken wir gleich drauf. Wir haben noch.
Ja, sorry.
Jetzt wissen wir, aber gut, alles gut. Das erste Spiel hat ja immer auch Weitblick auf das letzte des ersten Abends. Comito hat immerhin die Ehre, dann als erster Spiel auf die Bühne zu kommen. Das wird man ihm nicht nehmen können, dem Waterboy. Da würde mich wirklich nochmal interessieren, das hatte ich auch Montag schon gesagt, woher dieser Spitzname kommt. Müsste man vielleicht irgendwie.
Hoffentlich läuft er zu Baywatch ein oder sowas.
Das ist something in our Album. Water kam natürlich, da gibt es natürlich einige Songs, glaube ich, die man da anspielen kann. Ja, Spiel 2. Das ist natürlich auch aus deutschsprachiger Sicht direkt interessant. Der erste Schweizer bei der WM, Stefan Belmont gegen Devin Montimena. Ja, Kevin, das ist schon sehr, sehr knackig für den ersten Abend.
Ja, heftiges Los. Also ein Gegner, der einfach auch ein starkes Jahr gespielt hat. Ne? Also ist natürlich die Frage, wie sehr sich Vatimena dann denkt, und jetzt die WM und da könnte ich doch und da und schwupps ist der erste Satz weg. Also keine Ahnung, ob das so läuft, aber ja, wie stabil ist Vatimena? Wie sehr kann Stefan Belmont sein Spiel auf die WM-Bühne bringen? Wie lange braucht er, um anzukommen? Wie viel Nervosität ist drin? Ich glaube schon, dass das ein bisschen enger werden kann. Ich glaube, dass Belmont einen der ersten beiden Sätze gewinnen muss, um irgendwie ein bisschen mitreden zu können. Dann kann es richtig eng werden. Ansonsten kann er hier auch schnell 3-0 weg sein, aber ich sehe es schon ein bisschen enger. Ich hoffe mehr, als dass ich dran glaube, dass er weiterkommt, weil ich es halt einfach schön finde, die Entwicklung, und er einfach auch jemand ist, der sympathisch ist und der eine tolle, das einfach gut macht, ne? Sich nicht verrückt machen lässt, der halt, glaube ich, auch das Glück hat, dass er einfach nicht so Social Media affin ist und Internet affin und dann vielleicht gar nicht mitkriegt, was manch einer über ihn schreibt, so nach dem Motto, wenn Druck da ist, dann funktioniert es nicht.
Ja, also ich sehe tatsächlich auch an Jermaine Vatimena so eine gewisse Reife, die ich lange bei ihm vermisst habe, ehrlicherweise. Gerade die letzten Monate fand ich teilweise doch auch teilweise zumindest beeindruckende Leistungen auch auf der Bühne, die mir sehr gut gefallen haben. Und gerade diese Bühne, das ist so eines der Fragezeichen, was ich bei Stefan Bellmann noch habe. Ich glaube, bei ihm kann man alles erwarten zwischen 85 und 100. Das hat dadurch auch schon mal durchaus für einen Run auch auf der Pro Tour gereicht. Und er gehört da natürlich absolut auch mittlerweile irgendwie dazu. Aber also Bühne ist für mich da noch ein dickes Fragezeichen. Und Wattimena, der sich ja doch auch mittlerweile auf den ganz großen Bühnen durchaus auch wohler fühlt, den sehe ich hier schon. Ich sehe ihn mit 3-1 vorne. Ich glaube, Bellmont wird sich solide zeigen. Aber wenn Wattimena einmal in sein Powerscoring kommt, ist, glaube ich, Bellmont jetzt bei seiner ersten WM noch etwas überfordert.
Also ich finde es halt interessant, wie Jermaine Wattimena mit dieser Situation umgehen wird, dass er ja erstmal der Favorit ist, finde ich. Also hier. Ja, ja. Und auch im Hinterkopf vielleicht weiß, hey, ich habe so gut gespielt die letzten Wochen, Monate. Ich kann hier auch in Runde 2 dann gegen James Wade auch weiterkommen.
Also, ja, das sich schon das nicht schon zu früh an das zweite Spiel denken, was ja hier auch nicht weit weg ist, was ja bereits am Montagnachmittag ansteht.
Ja, deswegen, also da weiß ich halt noch nicht, also da sieht man dann wirklich, wenn er das gut gehandelt bekommt, dann ist er wirklich aktuell mega gefestigt. Dann hat er wirklich den Schritt gemacht, auch in seiner Entwicklung. Aber ja, ich denke, das wird ein schönes Spiel zum Anschauen sein. Das erwarte ich mir eigentlich auch, Benny, bei Kim Heibrechts gegen Keen Barry, wenn ich ehrlich bin. Soll es ein ordentliches Tempo sein, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass noch auf der Bühne auch ein bisschen was ja passieren könnte, dass das Spiel nicht einfach so dahin plätschert.
Ja, das sehe ich ehrlicherweise auch. Bei Heibrecht muss man das sowieso immer erwarten. Ich bin da nur sehr gespannt, wie Keen Barry auch darauf reagiert, auf dieses Feurige, was ein Heibrecht dann auch mit auf die Bühne bringt. Boah, auf dem Papier finde ich es wirklich schwierig, hier einen klaren Sieger irgendwie zu erkennen. Ich glaube, Heibrechts hat gerade wieder so ein bisschen Feuer bekommen und die Ergebnisse wurden auch besser. Es hat ja am Ende dann irgendwie, Gott sei Dank, für ihn auch für die WM gereicht. Ich sehe ihn vielleicht 5% gerade vorne, weil ich Keen Barry gerade echt nicht einschätzen kann. Da waren gute Auftritte dabei. Ich erinnere mich dann eben auch noch an komplette Abfälle dann auch auf der Bühne, auf der European Tour. Da sind, glaube ich, noch ein Fragezeichen mehr bei mir im Kopf als bei Kim Heibrechts, ehrlicherweise gerade. Oder wie seht ihr das?
Ja, Kim ist auch jemand, der Dinge, der gerade auch bei der WM manchmal Dinge zu verbissen gewollt hat. Also in den vergangenen Jahren und wo ich auch nicht weiß, wie groß der Lerneffekt da ist. Also der ja auch mal in der ersten Runde dann auch schon gestolpert ist von so einem Turnier. Also für mich ist das ein sehr, sehr schwierig vorherzusehendes Spiel. Das Gefühl sagt mir auch, Kim macht das, aber also ich trau beiden zu, dass sie nicht ihren besten Abend erwischen.
Ja.
Ja, ja, aber ich kann mir da wirklich sehr gut vorstellen, dass da ein bisschen Spice auf der Bühne entstehen könnte. Sehr, sehr spannend. Also, wenn man sich die Platine anschaut, könnte echt ein cooler erster Abend werden, der natürlich dann vom amtierenden Weltmeister Luke Humphries abgeschlossen wird, der traditionell dann am ersten Abend seinen Erstrunden oder Zweitrundenspiel sein erstes Spiel dann bestreiten wird. Und der Sieger der ersten Partie, wir gehen ja erstmal von Thibaut Tricol aus, der muss dann das zweite Mal ran. In den letzten Jahren hat es, glaube ich, ja, wann hat es das zuletzt gegeben, dass da der Weltmeister vielleicht wieder rausgeflogen ist? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe noch so noch was im Kopf.
John Part gegen Bill Davis.
Schon Ecke.
Ja, schon, ja.
Ja, ja, aber ich glaube wirklich, dass das letzte Mal war. Und das war Ende 2008. Also Taylor hat da nichts anbrennen lassen. Auch bei Whitlock, glaube ich, war das nicht. Lewis, der hat sich auch schwer getan. Einmal, glaube ich, auch einen 2-0-Satzrückstand aufholen müssen. Dann wieder Taylor gegen, glaube ich, Gianato, der alles gemacht hat, nur nicht vernünftig Dart gespielt, um Taylor irgendwie rauszubringen. Das Board hing angeblich schief. Ja, Van Gerven hat dann gegen Adams Schwierigkeiten bekommen. Gary Anderson, John Part muss vor mittlerweile fast 17 Jahren der Letzte gewesen sein.
Aber da war es ja noch nicht so, dass der...
Doch, der hat auch am ersten Abend gespielt, ja.
Nein.
Echt? Da ist es ja dann spannend in den nächsten Jahren, ne? Wenn er 528 erhöht wird.
Du musst gucken, dass du Anreize fürs Publikum auch schaffst, glaube ich. Also man las das ja jetzt auch beim Kicker, und das würde ich auch begrüßen, dass sie ohne Freilose arbeiten, dass dann wirklich schon in den 128 dann 64, also alle dabei sind. Und wenn das so ist, dann glaube ich schon, dass sie da die immer auch pro Session einen Top Gun spielen, in Anführungsstrichen. Und also ich fände es schön, wenn die Tradition beibehalten werden würde.
Ja, eine der Fragen schlechthin, wie das die nächsten Jahre dann aussieht. Es könnte ja auch theoretisch die letzte WM Ali Pelli sein, man weiß es nicht.
Ich werd mit Matt Porter vor Ort sprechen. Für denke ich mal, das ist ein schönes Schmankerl für uns, für über Weihnachten. Lustig, dass ich die Sachen immer erzähle, bevor ich sie euch erzählt habe, aber ich dachte, ich sehe die Exklusivität jetzt hier. Ich glaube, die kernigsten Aussagen, die wird man schon im Deutschlandfunk in einer Woche hören können, am 22. Dezember, wenn man das möchte. Aber das volle Interview, das ist, glaube ich, dann etwas für die Feiertage.
Sehr fein, sehr fein. Da freue ich mich drauf, bin sehr, sehr gespannt. Der ist ja auch immer sehr offen eigentlich. Deswegen.
Ja, deswegen. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ich Dave Allen, dem PDC Media Man, geschrieben habe, ich würde gerne mit Matt Porter reden, und ihm dann auch geschrieben habe, worüber. Und er dann gesagt hat, nee, passiert nicht. Also er sagt dann halt, das sollte kein Problem sein. Und die PDC macht nicht alles richtig in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gab ja auch die Covid-WM, wo ich die Nicht-Darstellung, die dass man halt einfach zwischendurch das ausgesessen hat, nicht immer cool fand, aber in diesem Fall Anfrage gestellt und signalisiert bekommen, dass wir das hinkriegen.
Sehr fein, sehr fein. Wollen wir trotzdem noch mal kurz darüber reden. Annie, was glaubst du, kannst du die Call haben fürs Ärgern?
Oh, Ärgern? Also ehrlicherweise finde ich Tricol für die erste Probe des Weltmeisters auch keine Laufkundschaft. Ne? Also da gab es schon ganz andere erste Gegner für die Weltmeister am ersten Abend. Deswegen, ich habe auch gesagt, einen Satz traue ich Tricol hier auf jeden Fall zu. Humphries muss definitiv von Anfang an da sein, glaube ich. Das ist keine Laufkundschaft. Das wird definitiv intensiv. Ich sehe natürlich Humphries trotzdem deutlich vorne, er wird die Partie für sich entscheiden, aber ist vielleicht für Humphries auch gar nicht so schlecht, da direkt am ersten Abend auch geprüft zu werden. Ich glaube nämlich, dass, naja, die Mission Titelverteidigung auch gar nicht so schlecht aussieht, muss man ja sagen.
Haben wir bei einem Satz und fangen wir auch eine Umfrage später.
Ich denke, dass es schon einen abgeben könnte. Ist halt auch wieder die Frage, ne, wie sehr Tricol das dann hinkriegt, zweimal an einem Abend. Da haben wir schon verschiedene Dinge gesehen, ja.
Nicki Menzel.
Ja, in dem Fall haben wir auch was gehört. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für Humphries hier dann endet. 3-1 ist hier so ein sicherer Tipp irgendwie. Humphries hat mir letztes Jahr eine Weile im Turnier nicht gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es hier ist, wie schnell er reinkommt. Der kann Tricol hier auch panieren. Also das ist auch möglich. Ne? Es ist ich glaube, dass Humphries grundsätzlich ein gutes Spiel machen wird. Dass Tricol das auch ganz gut machen wird, aber viel mehr nicht. Ich finde es immer schade für so einen Spieler, der dann direkt am ersten Abend doppelt spielt, weil dann halt einfach er halt auch derjenige ist, der als erstes in der zweiten Runde rausgeht. Und also wenn ihm dasselbe Schicksal dann ereilt wie Kevin Dutz, der ja dann kein gutes Nachfolgejahr gespielt hat, das wünsche ich ihm nicht. Auch für die Entwicklung des Sports in Ländern wie Frankreich, wo du ja dann auch einfach noch gut Dinge zum Ausbauen hättest. Man kann jetzt auch die PDC-WM auf Spanisch und Italienisch kommentiert sich auf PDC-TV angucken, wenn man denn weiß wie, weil normalerweise ist ja die Geosperre drin. Aber das fand ich heute auch unterhaltsam zu lesen, dass sie das einbauen bei der WM.
Ja, so Clips wie den neuen Dalle von Michael Smith auf Italienisch, die ganz sind. Das ist ja schon witzig, der war echt ganz, ganz cool. Also haben wir auch hier im Chat gefragt, so wird auch die Umfrage sein, die es dann auch wieder täglich gibt, natürlich während der WM. Eine Umfrage denken wir uns da immer aus. Zum Warm-up wird die dann heißen, wie viele Sätze wird Luke Humphries in seinem ersten WM-Spiel abgeben? 0, 1, 2 oder sogar alle drei? Damit wäre er dann das draußen.
Dass du sagst jetzt einen. Du sagst jetzt eine Nummer, die man anrufen kann. 0, 1, doch nicht.
So, noch nicht. Was gibt, da geht aber keiner mehr ran, glaube ich.
Jetzt ist Domian auf der anderen Seite des Telefons.
Ich dachte, der macht auch nicht mehr, glaube ich.
Er hat mal nicht gemacht, dann hat er wieder gemacht. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, wie der Status ist. Aber so langsam.
Astro TV, glaube ich, hat auch bald feiern.
Hallo Michael, du möchtest also wissen, wie deine Chancen bei der nächsten Darts-WM stehen.
Ja, Boos, I like to know that.
Ja,
ja. Gegen die Steine, ja.
Full of confidence.
Da. Ich würde sagen, in dem Falle machen wir hier den berühmten Deckel drauf.
Oh ja,
ja.
Er ist wieder da.
Er ist wieder da, pünktlich zur WM, der berühmte Salt Lake Deckel. Genau, also das sollte das zum Warm-up gewesen sein. Wir wollten euch nochmal so ein bisschen heiß machen. Ich glaube, langsam müsste wirklich jeder, also bei mir fängt es wirklich immer bei den European Championship an, wenn man vor Ort ist. Und ich, dann denke ich immer so, ja, jetzt geht es wirklich langsam ganz stark Richtung Alipelli und jetzt sind es noch 2 Tage. In den letzten Jahren wäre jetzt quasi jetzt in 10 Minuten das losgegangen, 8:10. Aber ja, wir müssen noch am Pastum warten. Nutzt den freien Samstag nochmal aus an alle, denn danach gibt es erstmal bis Weihnachten jeden Tag mehrere Stunden Live-Dart natürlich zu sehen auf DAZN und Sport 1 und zu hören bei uns.
Man kann jetzt auch nochmal beruhigt morgen auf eine Weihnachtsfeier gehen. Also sind ja vielleicht auch Dinge. Ja, ich war vor ein paar Jahren auf einer Weihnachtsfeier und habe diesen wahnsinnigen 9-Darter von William Borland verpasst. Das war nicht schön.
Nee, das muss ja nicht sein. Deswegen, ich denke, ihr habt alle Termine so gelegt, dass alle Weihnachtsgeschenke gekauft sind, dass wirklich jede freie Minute nicht zum Dart-WM geht. Und wie gesagt, wir hier bei Shortleg sind dann jeden Abend kurz nach Ende der Abendsession live auf YouTube, streamen das Ganze gerne mit euch, immer austauschen. Wir haben verschiedene Gäste mit dabei aus dem Dart-Bereich. Wir hier, unser Trio plus Quartett, Moritz wird wieder mit dabei sein, natürlich Kevin, Benny, ich bin mit dabei und ja, ich denke, ihr könnt euch freuen, das Ganze entweder live auf YouTube oder eben auch auf Abruf, sondern auch Menschen geben, die dann auch vor Weihnachten oder danach auch noch arbeiten, ganz normal, die können sich das dann gerne auf dem Weg zur Arbeit oder nach Feierabend nochmal schnell in allen möglichen Podcastern dieser Welt abhören. Ja. Und dann gibt es natürlich auch wieder die beliebten Kategorien, das habe ich mir notiert, Player of the Day oder Match of the Day. Da freue ich mich wieder wahnsinnig drauf, denn die sind so beliebt. Auch da kann man richtig schön was rauskitzeln. Alles klar. Lieber, das war's vom Warm-up. Wir danken euch fürs mit dabei sein. Danke Kevin, danke Benny. Hat Spaß gemacht und ja, wir freuen uns dann hoffentlich am Sonntag nach den 4 Spielen euch dann wieder hier live bei YouTube zu hören oder auf Abruf bei Shortleg, dem Dart-Podcast, präsentiert von Bulls. Bis dahin, habt noch eine gute Zeit und dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Tschüss.